Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin Beate Dillmann und die heutige Moderatorin des Podcasts Kaufkraft vom BME. In dieser Reihe darf ich namhafte Persönlichkeiten aus dem Einkauf begrüßen, welche uns in einem Interview zu Entwicklungen, Hintergründen und Perspektiven aus der Welt des Einkaufs, der Logistik und der Supply Chain Rede und Antwort stehen werden. Und heute freue ich mich ganz besonders, einen langjährigen Kollegen aus dem Bereich des Einkaufs begrüßen zu können. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Nikolaus Kirner, CPO der SAP. Nico, wir kennen uns schon sehr lange, deshalb haben wir uns verständigt, dass wir beim Du bleiben.
Gerne, Beate, und vielen Dank für die Einladung.
Nico, du bist ein vielbeschäftigter Mann und insofern würde ich auch schon sehr gerne direkt auf unsere Fragen eingehen. Gut, die SAP, Nico, braucht man nicht mehr groß vorzustellen, aber hinter diesem Großunternehmen steht eben auch dein Bereich, der Einkauf. Und insofern fände ich es prima, wenn du unseren Zuhörern ein paar Informationen geben könntest zu eurem Beschaffungsvolumen pro Jahr. Welches sind denn überhaupt bei einem Softwareunternehmen die wesentlichen Beschaffungskategorien, mit denen ihr euch beschäftigt, damit unsere Hörer einfach deine Rolle in diesem großen Unternehmen besser einordnen können?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, die SAP, wie du selber sagst, braucht man nicht im Detail vorzustellen. Aber das Spannende bei, und einfach nur eine Kennzahl, bei 27 Milliarden Umsatz haben wir circa, und ich sag, 2019 waren es noch knapp 6 Milliarden. Aktuell sind es so 5,4 Milliarden an Einkaufsvolumen. Und ich komme gleich irgendwie in der Pandemie bedingt, was ging zurück, kannst du dir vorstellen, Travel und viel Marketingkosten durch große Events, die natürlich entsprechend zurückgegangen sind. Aber im Moment liegen wir so bei 5,4 Milliarden, die sich auf, ja, aktuell sind es 6 Kategorien plus die Carfleet. Wir haben eine der größten Carfleet in Deutschland mit 17.000 Autos. Und dann habe ich es verteilt auf 6 Kernkategorien. Die erste ist die klassische Cloud-Infrastructure. Das sind unsere Stand heute mehr als 120 Data Center, die wir weltweit betreiben, plus die Hyperscaler, das sind die AWS, Amazons, die Googles, die Microsofts, Azures dieser Welt, die viel auch für unsere Kunden in der Cloud entsprechend Rechenzentrumsleistungen betreiben. Das ist somit die größte Kategorie. Dann bei der SAP kannst du dir vorstellen, Technical Services, Anwendungsentwickler, aber auch Customizing, und das ist unsere direkte Kategorie, auch wir machen viele Berater, die mit uns zusammen beim Kunden die SAP-Software entsprechend implementieren, kommt damit rein. Also die ganzen Technical Services, die du aus den Professional Services kennst, das sind viele, viele große Partner, die wir im letzten Jahr konsolidiert haben, auch 14 globale in einem großen, großen RFP, das dahinter hängt. Dann geht es weiter, alles, was sich klassisch IT-Solutions nennt, das ist bei uns viel Software, sowohl Software, die wir selber, und da eine weitere direkte Kategorie, die wir selber für unsere Produkte einbauen, aber auch natürlich Software, die wir für unsere eigene Entwicklung, für das eigene Unternehmen nutzen. End-User-Computing, Equipment für 100.000 Mitarbeiter ist ein großes Thema dort. Dann kommt das klassische Thema Marketing, und da habe ich eingangs erwähnt, viele, viele Events, die wir mehr und mehr in Hybrid-Events gerade überführen und natürlich auf reine digitale Events überführen, aber auch natürlich die großen Flagship-Events wie die Sapphire in Orlando oder einen großen Winner Circle, die natürlich organisiert werden müssen. Und dann kommen die allgemeinen Sachen, Professional Services, wie viele von uns im indirekten Bereich, da sind Legal-Kosten, da sind HR, Support-Services etc. Und dann natürlich die ganzen Bürogebäude, die wir über die ganze Welt verspannt haben. Wir sind an aktuell über 90 verschiedenen Standorten, und da gibt es natürlich viel zu machen. An dem Standort Waldorf besitzen wir einen Großteil besitzen eigentlich alle Gebäude dort. Da stehen jetzt die ersten Refurbishments an. Die SAP feiert in diesem Jahr 50 Jahre, und da haben wir eine ganze Menge vor uns. So, also so einen schönen Blumenstrauß an unterschiedlichen Themen.
Wunderbar, vielen Dank für diese Übersicht. Nico, seit Mitte letzten Jahres oder nunmehr seit fast 2 Jahren haben sich die Beschaffungsmärkte ja stark verändert. Ich will sagen, in manchen Bereichen haben sie sich auf den Kopf gestellt. Du und ich, wir sind beide schon sehr, sehr lange im Einkauf tätig. Und ich kann sagen, in meinen nun 30 Jahren habe ich das in diesem Ausmaß und in dieser Fülle tatsächlich noch nicht erlebt. Noch nicht mal in der Finanzkrise vor nunmehr doch auch 10, 12 Jahren. Welche Materialgruppen oder auch Services, Dienstleistungen machen euch im Einkauf der SAP zurzeit am meisten zu schaffen?
Ja, zunächst mal muss man sagen, irgendwie knock on wood, die SAP ist natürlich als Softwareunternehmen und also eher People-Unternehmen, wo wir weniger Güter produzieren, nicht ganz davon betroffen. Gleichwohl haben wir natürlich ein paar Materialgruppen, wo es jetzt in der Tat wehtut. Ich habe gerade gesagt, wir betreiben über 100 Data Center und haben gerade ein großes Projekt, die weiter zu konsolidieren und natürlich State of the Art auszurüsten. Und gerade in dem Bereich, wenn es um Themen wie Compute, um Backup, um Storage geht, da merken wir jetzt massiv Lieferverzögerungen. Und natürlich mit einhergehend mit einer Data Center konsolidieren sind viele Migrationsarbeiten irgendwie. Und dann wird natürlich irgendwie der Bottleneck, wenn Sie auf die ein oder andere Netzwerkkomponente dann warten, dann wird es tatsächlich ein größeres Planungsthema, die uns gerade, sag mal, das ist so die größte Auswirkung, wirklich wehtun und die Zusatzkosten bereitet, weil du musst ja dann auch Kundentermine abstimmen, wann wird welcher Kunde migriert, und das hat natürlich die ganzen Folgekosten damit einhergehen. Ne? Ansonsten glaube ich, leiden wir wie viele gerade, dass auch bis hin zum End-User-Equipment der ein oder andere Mitarbeiter sein neues Mobiltelefon irgendwie 3-4 Monate später kriegt, seinen Rechner irgendwie noch ein bisschen länger nutzen muss. So Themen, aber für uns vielleicht auch dann wiederum das Upside. Wir haben natürlich pandemiebedingt auch ein bisschen Geld gespart. Irgendwie die SAP reist viel über die globalen Standorte. Wir sind viel beim Kunden. Da ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass wir tatsächlich auch viele Reisekosten eingespart haben, was gar nicht so blöd war und natürlich einen Benefit gebracht hat. In dem ganzen Thema Real Estate hat es uns natürlich auch einen Schub gegeben. Wir sind im letzten Jahr rausgegangen mit dem sogenannten Pledge to Flex. Das heißt, wir committen uns, dass alle Mitarbeiter flexibel arbeiten können. Und da sind wir gerade in der Vorbereitung, dass wir viele, viele Standorte nochmal anschauen. Können wir die verkleinern? Können wir vielleicht nochmal an kleine Standorte gehen? Weil wie in vielen Unternehmen irgendwie sehen wir jetzt nach der Zeit der Pandemie, dass viele Mitarbeiter eigentlich nur noch so 1 bis 2 Tage die Woche zurückkommen wollen ins Office. Und wir ermöglichen das auch. Also das hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass es funktioniert. Bis auf natürlich das ein oder andere Entwicklerteam, das gemeinsam arbeitet. Aber auch da haben wir die Vorteile gesehen. Und das sind so jetzt die Auswirkungen, die wir jetzt entsprechend dann nacharbeiten müssen.
Mhm. Vielen Dank. Haben sich bei dir in deinem Einkaufsbereich, in deinem Einkaufsteam, die irgendwelche Learned Lessons jetzt aus diesen letzten 24 Monaten ergeben, die auch einen Impact haben werden auf eure zukünftige Beschaffungsstrategie? Weil momentan ist ja tatsächlich für dieses Jahr auch noch lange nicht absehbar, dass sich alles wieder irgendwie zur alten Normalität zurückkehren wird. Vielleicht bleibt das auch so, wie es ist. Das ist dann unsere neue Normalität. Habt ihr irgendwelche Learned Lessons gezogen?
Ja, natürlich. Ich meine, du musst die Beschaffungsstrategie natürlich irgendwie graduell anpassen. Ich glaube, insgesamt, was wir gelernt haben, und das nicht nur im Einkauf, sondern als SAP auch selbst irgendwie, und wir sehen es natürlich bei unseren Kunden, direkt irgendwie, die Welt ist vernetzt wie noch nie zuvor. Das heißt irgendwie für uns irgendwie, auch die Einkaufsaktivitäten musst du mehr und mehr in einem Netzwerkdenken irgendwie verstärken. Ne? Das heißt, die Potenziale von unserem eigenen Supply Chain Netzwerk ist zu heben, ist schlichtweg irgendwie fundamental, um zukünftige Pandemien und andere Ereignisse mit ähnlichen Auswirkungen schlichtweg zu lösen. Deswegen, also graduell pro Kategorie natürlich irgendwie, wie viele gemacht haben, zu sagen, okay, ich gehe bis auf Sicherheit, ich setze mir den einen oder anderen von einer Single-Supplier-Strategie, gehe ich auf eine Duo- oder Triple-Supplier-Strategie bei den eher kritischen Themen. Wir planen Puffer ein, wenn es darum geht, in der Supply Chain das eine oder andere einfach auf Lager zu heben. Ich glaube, das so graduelle Anpassung von den Category-Strategies haben wir gemacht. Aber wir gucken zusammen auch mit unseren Produktkollegen mehr und mehr das SAP Business Netzwerk, was das größte Business-to-Business Netzwerk der Welt ist, noch weiter voranzutreiben, noch mehr zu gucken, wie können wir das qualitativ verbessern, um irgendwie eine effektive Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten sicherzustellen, zentralisierte Standardprozesse weiter voranzutreiben und die ganzen Daten, die wir in unserem Business Netzwerk als SAP über all die Kunden haben, noch besser auch den Kunden mit zu verfügbar machen, damit wir dann irgendwie wirklich alles, was davon haben, die an so einem Netzwerk entsprechend irgendwie dran teilnehmen.
Eine Zwischenfrage, weil du hast mir ein Stichwort gegeben, etwas ans Lager legen. Bedeutet das, dass man in eurem Hause dann tatsächlich mehr auf die Sicherheit geht, anstelle auf das Working Capital zu gucken, was ja auch in den vergangenen Jahren häufig ein Punkt war? Working Capital musste immer optimiert werden.
Also ist tatsächlich, ich meine, was reden wir hier von Lager? Wir reden tatsächlich irgendwie viel, was ich gerade gesagt habe, von Data Center Komponenten. Oder die einfach Puffer dann und die legst du dir beim Reseller. Wir haben wenig physische Lager. Tatsächlich dort irgendwie, du machst eine extra Bestellung und legst die als Puffer dort an. Nicht mit der Zielsetzung, die absolute Working Capital Optimierung zu machen. Ich glaube, das höre ich von vielen CPOs, mit denen ich derzeit auch gerade spreche, irgendwie, ja. Cost und Capital und Cash ist nicht alles, sondern es geht hier um die Supply Chain, um die Operation sicherzustellen. Das wird uns auch in vielen Kategorien, in vielen Märkten noch die nächsten 12 Monate begleiten. Ich glaube, das ist so der Common Sense. Wir alle hoffen, dass es nicht länger ist. Wir merken auch in vielen Bereichen, dass du natürlich auch einen Preisdruck hast von der Lieferantenseite, die je nachdem nach Industrie natürlich auch der eine sucht, aufgrund der Engpässe natürlich auch die Preise anzuheben. Aber ich glaube, da musst du je nach Kategorien Industrie gucken, was ist die richtige Balance zwischen Liefersicherheit, zwischen Kosten und zwischen Cash.
Vielen Dank. Ich würde gerne auf die nächste Frage einsteigen und da ist der Haupttenor dieser Frage das Thema Risikomanagement, Risk Mitigation, du weißt, Resilience in der Supply Chain, das sind ja alles auch ganz aktuelle Schlagworte. Welche zukünftigen Maßnahmen wird denn der SAP-Einkauf ergreifen, um sich diesen Themen zu stellen?
Ja, ich glaube, das wichtigste Thema bezüglich Risikomanagement haben wir im letzten Jahr tatsächlich losgetreten. Wir haben ein Third-Party-Risk-Management-System eingeführt. Insbesondere zu schauen beim Supplier Onboarding, wer will mit der SAP Business machen und was sind die Qualifikationskriterien dafür, sodass wir dort nicht nur die neu angeborenen Supplier haben wir jetzt gerade ausgerollt, dass wir dort irgendwie entsprechendes Risk-Monitoring haben, sondern jetzt nach und nach auch bestehende Supplier nochmal entsprechend durch dieses Risk-Monitoring durchlaufen lassen. Und kannst du vorstellen, bei uns sind so Themen wie Cybersecurity ist ein ganz wichtiges Thema. Aber natürlich auch eine normale Due Diligence in Richtung Fraud, Bribery, Corruption ist für uns als börsennotiertes Unternehmen extremst wichtig. Dann das Thema Data Protection ist extremst wichtig und natürlich ein großes Risiko für uns, wo wir natürlich den Kunden absolute Sicherheit liefern müssen und auch klare SLAs definiert haben. Die müssen wir natürlich runterbrechen, auch auf die jeweiligen Lieferanten. Und das Thema Nachhaltigkeit immer mehr. Die SAP hat gerade announced, dass sie ihr ganzes Ecosystem bis 2030 Carbon Neutral machen will. Und da haben wir natürlich entsprechende Challenges, auch irgendwie, dass wir mit unseren Key Suppliern, die wirklich einen Carbon Footprint haben, Data Centers, Gebäude, Car Fleet, Travel und so weiter, auch wirklich unsere Hausaufgaben machen. Das Geschäft ist tatsächlich gerade enorm. Und das sind so unsere riesigen Themen. Ich glaube, da gibt es natürlich in anderen Industrien andere, aber ich glaube, gerade Data Protection, Cyber, das sind so Themen, da haben wir riesig investiert, jetzt unser System aufzubauen. Das verzögert manchmal auch die Flexibilität und die Agilität bei einem neuen Supplier Onboarding. Und da diskutieren wir natürlich auch, wie kriegst du diese Agilität wieder hin und wie kriegst du ein Onboarding schneller gemacht.
Das klingt interessant und da ihr ja ein Großunternehmen seid, trifft es euch ja dann auch ab nächstem Jahr mit dem europäischen Lieferkettengesetz oder zunächst ist es ja in Deutschland und ein Jahr später, dann ist es ja EU-weit. Also kann ich mir vorstellen, dass es da so ein Gesamtkomplex darstellt.
In der Tat, das Gute bezüglich des Lieferkettengesetzes ist, es gibt ja ähnliche Gesetze schon in der Rest der Welt, die Vorreiter sind, also insbesondere die Australier, die haben so ein ähnliches Gesetz oder der Modern Slavery Act, den es in UK gibt. schon ausgerollt vor ein paar Jahren. Das heißt, die Vorarbeiten sind bei uns alle schon gemacht. Von dem her ist es, trifft uns jetzt nicht komplett neu, aber wir sind vorbereitet. Wir haben da auch für Deutschland speziell nochmal ein Programm aufgesetzt. Und für uns auch wichtig als SAP, dann als Company. Wir sind gerade dabei, mit unserem Produkt zusammen auch zu schauen, wie können wir dann unsere Kunden entsprechend unterstützen, damit wir wirklich auch irgendwie unsere Kunden vorbereitet sind für den Supply Chain Act und da viel automatisiert abläuft und wir die richtigen Tools zur Verfügung stellen.
Das klingt interessant. Wir haben jetzt so ein bisschen die prozessuale Ebene besprochen. Mich interessiert es natürlich, weil du bist ja auch so ähnlich in der Richtung gestrickt, wie ich es selbst bin. Einkauf ist und bleibt auch noch immer ein People-Thema. Ja, da arbeiten nicht nur Maschinen miteinander, aber eben auch Personen. Mich würde interessieren, aufgrund dieser gemachten Erfahrungen aus den letzten 2 Jahren, aufgrund deiner Tätigkeit, du bist jetzt, glaube ich, etwa ein Jahr bei SAP roundabout, ein bisschen mehr.
Ja, schon ein bisschen länger, also 16 Monate. Ja.
Werden sich die Anforderungen an die Mitarbeiter im Einkauf verändern müssen, eben auch in Bezug auf Veränderungen in der Zusammenarbeit mit Lieferanten, Veränderungen, wie man mit verschiedenen Applikationen umgeht. Kannst du uns da vielleicht mal deine Meinung dazu bitte mitteilen?
Also das wird definitiv der Fall sein und ist auch bei der SAP der Fall. Ich habe irgendwie, nachdem ich angefangen habe bei der SAP, auch so ein Transformationsprogramm irgendwie aufgesetzt, wo wir insbesondere im taktisch, operativ, transaktionalen eine Initiative gestartet haben, dass wir mehr und mehr automatisieren, delegieren oder gar nicht mehr machen. Delegieren heißt, einen Teil in unser Shared Service Center reinzugeben, aber natürlich zusammen mit unserem Produkt mehr und mehr automatisieren, um dann wirklich irgendwie die Kapazitäten freizusetzen für die eher strategischeren Aufgaben. Ich nenne es immer vornehmlich Ecosystem Orchestrator, das heißt auf der einen Seite ein ordentliches Stakeholder Management aufzusetzen, wo wir viel investiert haben. Wir haben ein neues Framework gemacht, wo Minimum Requirements sind, wie regelmäßig siehst du das? Wie kriegst du dein Seat am Table, wie es so schön heißt, mit der Line of Business? Aber auch dort auch investiert in Influencing Skills, also eher so die Soft Skills Seite, um da reinzugehen, in Business Planning Skills mit der Line of Business ordentlich Budget frühzeitig irgendwie zu diskutieren und Maßnahmen zu definieren. Wir investieren gerade massiv irgendwie das ganze Thema Category Management Skills nochmal irgendwie aufs Next Level zu heben, wo wirklich dann auch, sagen wir so, in der Potenzialanalyse viel zu tun ist. Und ich glaube, das ist einfach wichtig irgendwie der einerseits diese Orchestrierung hin auch zum Supplier, um nicht nur irgendwie der Preisklopfer zu sein, sondern es aber auch auf Supplier-Seite Innovationspotenziale irgendwie freizusetzen, Kollaboration und dieses Netzwerkorchestrierungsskills irgendwie zu verbessern. Ich glaube, das sind so die wichtigen Themen. Darüber hinaus und die ganzen Analytical Skills, Digitalkompetenz aufzubauen, dass wir mehr und mehr Richtung datengestützte Entscheidungskompetenz auch reinkommen, wo natürlich die SAP viel, viel in der Pipeline hat und auch vieles ausprobieren will mit uns zusammen. Da brauchst du natürlich auch durchaus das richtige Skillset und vor allen Dingen auch das Mindset. Dann kommt das ganze Thema Sustainability, was uns alle beschäftigen wird. Auch dort brauchst du nicht nur ein unterschiedliches Mindset, sondern natürlich auch ein gewisses Skillset, wo wir Leute mitnehmen müssen auf dieser Reise und entsprechend auch weiterbilden. Ich glaube, es wird kein One-Size-Fits-All-Jobprofil geben, sondern es sind ja komplementäre Skillsets. Das heißt, du wirst nach und nach auch eher ein heterogenes Team, die aber dann diese komplementären Skillsets mitnehmen, irgendwie zusammen aufbauen. Und ich habe auch jetzt in den letzten 12 Monate durchaus den ein oder anderen Mitarbeiter von der Line of Business direkt aus dem Business zu mir in Einkauf reingeholt, um einfach diese Interaktion Business zu verstehen, Strategy zu verstehen, was will die Line of Business erreichen und wie passt der Einkauf damit rein. Und ich glaube, das ist so der Austausch, wo wir insgesamt ein bisschen diverser werden müssen. Ne?
Sehr, sehr interessant. Es stellt sich für mich jetzt so dar, dass du unterschiedliche Skills hast, die sich aber dann als Ganzes dann wiederum ergänzen für deinen Verantwortungsbereich. Klingt interessant. Auch die Stichworte, die du genannt hast, Influencing Skills, das ist mal eine neue Herangehensweise, sowohl intern zu beeinflussen, aber auch in der Kollaboration mit den Lieferanten. Nico, guck mal ein bisschen auf unsere Zeit. Ich würde gerne, und jetzt habe ich gerade so in mich hineingelacht, ob ich überhaupt die letzte Frage an ein Softwareunternehmen stellen soll oder an den Einkaufsleiter eines Softwareunternehmens. Aber ich denke, das ist bei euch auch wichtig und du hast es auch schon so jetzt leicht anklingen lassen. Was sind denn die Planungen bei euch in Richtung der Digitalisierung in eurem Einkauf?
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also zunächst mal, als ich bei der SAP angefangen habe, war ich hoch erfreut über diese Basics, weil ich kenne auch viele CPOs und aus meiner Vergangenheit, wo man noch mit Excel-Tabellen hantiert haben, um Spend-Daten zusammenbringen. Das Schöne ist, ich will nicht sagen, du kannst aus dem Vollen schöpfen, aber die ganzen Basics sind alle gemacht. One Process, One Systems, eine Analytic Cloud, ich kann irgendwie auf Knopfdruck alle Informationen, alle Spend-Informationen irgendwie mir aus dem System rausziehen. Das ist gut, alles auf einer Plattform und alles in der Cloud, das ist natürlich hervorragend, aber auch wir stehen nicht still, für uns ist wichtig irgendwie wirklich eine Strategie und wir definieren gerade unseren neuen Nordstern. Was wollen wir als interne Einkaufsabteilung haben? Aber auch diskutieren natürlich mit unseren Produktkollegen, was haben die in der Roadmap und setzen dann die Priorisierung irgendwie rein. Da ist viel irgendwie im Sourcing-Bereich natürlich was heute ein Stichwort. Advanced Sourcing, Predictive Analytics, aber auch bis hin zu, wie kriegst du ein richtiges Delegated Sourcing hin, dass irgendwann mal viel Themen, kleinere Themen, Low-Risk-Themen an die User direkt delegieren kannst, dass sie wirklich irgendwie systemgeführt durchgehen. Da ist ein komplett digitalisiertes Kategorie-Management-Prozess beschäftige uns gerade. Da ist viel User-Experience mit drin, dass wir den Voice of the Supplier mit reinnehmen. Wie sieht uns der Supplier? Was kann er uns Feedback geben? Dass wir ein automatisiertes Thema haben. Da ist viel irgendwie Supplier-Performance mit drin, an dem wir gerade arbeiten. Aber ich glaube, wichtig ist irgendwie tatsächlich Digitalisierung ernst zu nehmen und es ist, glaube ich, für viele von uns gerade eine hervorragende Opportunity, weil viele von unseren Kollegen haben gerade das Gehör von ihrem Board, von ihrem CEO nach der Pandemie, nach Supply Chain Themen. Und ich glaube, das hilft ja auch, Budgets freizukriegen, um wirklich eine ganzheitliche Strategie, eine ganzheitliche plattformbasierte Strategie aufzusetzen und dann auch die Mittel freizukriegen. Und ich glaube, das die Chance der Pandemie für den Einkauf, die sollten wir alles nutzen. Bei mir ist dann noch so ein Thema, wie kriege ich noch mehr Input aus dem SAP-Business-Netzwerk, was ich vorhin eingangs erwähnt habe, das größte Business-Netzwerk weltweit ist. Wie kann ich da noch mehr Datenqualität rausziehen und das dann irgendwie für unsere Sourcing-Entscheidungen mit reinnehmen und gleichzeitig aber auch Know-how, das wir aufgebaut haben, dort irgendwie in das Netzwerk mit reinbringen. Also da wird uns nicht langweilig, ja?
Das klingt super interessant und ich stelle mir das vielleicht gerade auch so ein bisschen vor, dass du und dein Team ja die Wünsche an eure Entwickler kommunizieren können, was man natürlich dann wieder in Endkundenprodukte einpflegen lassen könnte. Also ihr könnt bei der Spezifikation von solchen Entwicklungen durchaus euren wertvollen Input geben. Schön, schön, dass das vielleicht auch möglich ist bei euch.
Nein, das passiert in der Tat. Also deswegen habe ich treffe auch regelmäßig CPOs von auf der Kundenseite, um generell das Feedback zu hören. Und das ist eine andere Diskussion, wenn du von CPO zu CPO diskutierst, wie unser, und wir haben einen guten Vertrieb, aber natürlich ist die Ansprache eine anders. Und du sprichst auch offener und ich gebe auch viel Referenz-Cases, zu zeige ich, wie läuft es bei der SAP und natürlich auch bei der Implementierung. Was lief bei uns schief, als wir Feedglass ausgerollt haben und so weiter? Und was waren unsere Lessons learned? Und dann ist es meistens eine sehr fruchtbare Diskussion. Und das hilft mir dann auch wieder, irgendwie Feedback an unser Produkt zu geben. Und ich glaube, das so sollte es sein.
Wunderbar. Nico, ich bedanke mich ganz herzlich im Namen des BMEs für deine Zeit und für diese sehr interessanten Insights und Inputs von dir. Und man sieht, wie innovativ ihr unterwegs seid und natürlich eben auch die Ressourcen aus diesem großen, weltweit agierenden Softwarekonzern nutzen könnt. Nico, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Es war mir eine
Freude. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung, Beate.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BMI. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.